Es sind Jahre des Wandels, Times are changing, singt Bob Dylan 1964 und wie ein Seismograph zeigt er da dieses unterschwellige Brodeln in der Gesellschaft auf. Mit Rock'n'Roll und Antibabypille erkämpft sich eine jüngere Generation ihren Weg aus einem erstarrten Elternhaus. Und auf politischer Ebene rebellieren Studenten gegen Vietnamkrieg und den Schahbesuch. Und mittendrin eine junge Frau aus den USA, Gretchen Klotz aus Oak Park, Illinois. Unter diesen Namen kennen sie die wenigsten, aber wenn der Name Gretchen Dutschke gefällt, weiß jeder Bescheid, zumindest in Deutschland. Frau Dutschke, wie ist das denn eigentlich in Ihrer Heimat in den USA? Wissen die Leute um Ihre bewegte 68er-Vergangenheit?
Nicht mehr, aber damals, so 68 so ungefähr, mein Vater hat eine Apotheke und habe ihn besucht und dann hat er erzählt, dass die junge Mädchen oder die junge Frauen, die sind in die Apotheke gekommen und haben gesagt, du bist der Schwiegervater von Woody Dutschke und wollten ihn umarmen und küssen und so. Also er fand das ganz schon lustig irgendwie.
So witzig. Sie sind ja in einer Familie aufgewachsen, ich glaube sehr religiös, evangelikal, ist das richtig?
Ja.
Welche Rolle spielte die Religion in Ihrem Zuhause?
Also diese evangelikalische Richtung, sehr viele Verboten zum Beispiel. Also wir dürften ja nicht ins Kino, nicht ins Theater, rauchen, trinken sowieso nicht. Für mich glaube ich, vielleicht war das Schlimmste diese Angst, dass man immer mit der Hölle bedroht wird, nicht? Wenn du nicht ausreichend glaubst, dass du von Jesus gerettet bist, und zwar es geht um Glauben, du musst glauben, dass Jesus dich gerettet hat. Und wenn du nicht glaubst, dann gehst du in die Hölle. Und das Problem war, sich völlig sicher zu sein, dass man glaubt. Alles wurde verboten natürlich, also mit Sexualität nichts. Wenn man einen Freund hat, dann sollte er auch in dieselbe religiöse Richtung sein und solche Dinge. Und da habe ich große Fragen gehabt. Ich meine, das ist der Hauptgrund sicher, dass ich, nein, nicht der Hauptgrund, dass ich wegging, aber ein von den Gründen, dass ich wegging. Also weit weg nach Deutschland.
Jetzt sind Sie ja 1964 dann nach Deutschland aufgebrochen. Das war eine recht abenteuerliche Fahrt mit einem Kohledampfer. Können Sie sich denn eigentlich noch so an Ihre ersten Eindrücke erinnern in Deutschland? Wie haben die Deutschen auf Sie gewirkt?
Also irgendwie erinnere ich nicht alles, aber ich weiß, eine Frau, wie ich sie kennengelernt habe, habe ich vergessen. Aber sie hat gesagt, ich dürfte bei ihr übernachten. Das war immer so, wie man, ich hatte ja nicht viel Geld. Dann hat sie mir erzählt, dass sie war mit einem Mann mit afrikanischem Hintergrund verheiratet. Der wurde von den Nazis umgebracht. Und ihr Sohn, der so gemischt war, nicht umgebracht war, aber für ihn sehr schwierig. Aber das war nicht anders als in den USA, nicht? Das kannte man auch. Die afrikanisch-amerikaner haben auch bis heute große Schwierigkeiten. Und die aggressive, so Nazi-inspirierte Seite habe ich am Anfang eigentlich nicht so sehr bemerkt. Das kam erst später.
Es wären zwei Zeitgenossen mit der Autorin und Ehefrau des früheren Studentenführers Rudi Dutschke mit Gretchen Dutschke. Sie waren ja auch Aktivistin damals in der 68er-Zeit. Sie wollten in Deutschland eigentlich Deutsch lernen. Gleichzeitig konnte man ja beobachten, dass diese Jugendproteste der 60er Jahre, das war so ein globales Phänomen. Die gab es ja auch in Mexiko und Brasilien, in Frankreich und auch in Japan. Auch in den USA gärte es ja lange vor 1968. Was haben Sie denn eigentlich als Studentin davon mitbekommen? Hat es Sie damals schon beschäftigt, also bevor Sie Rudi Dutschke getroffen haben?
Ja, also erstmal gab es schon Ende der 50er Jahre die Beatniks in den USA. Das war ganz deutlich ein Anti-Establishment-Bewegung. Und in den 50er Jahren habe ich Gedichte geschrieben. Das wurde dann schnell als Beatnik-Gedichte bezeichnet. Und dann dachte ich, okay, wenn ich Beatnik-Gedichte schreibe, dann bin ich eben ein Beatnik, nicht? Meine Mutter war sehr unglücklich über die Geschichte. Und zwar, es ging um ein bisschen über symbolische Dinge, wie Schweizer Strumpfhose. Weil bis dann hat man überhaupt keine Strumpfhose getragen in den USA, sondern nackte Beine, auch wenn es minus 20 Grad war. Oh. Also ich erinnere das noch. Aber dann kam die Schweizer Strumpfhose und zwar nur Beatniks haben das getragen. Und dann dachte ich, wenn ich ein Beatnik bin, trage ich das. Okay. Und dann habe ich am Sonntag, sollten wir in die Kirche, habe ich das angezogen. Und dann hat meine Mutter, sie war wirklich wahnsinnig sauer geworden, sagte, nimm das sofort weg, das darfst du nicht. Und dann sage ich, warum? Und dann hat sie gesagt, du siehst aus wie eine Hure. Aber ich wusste nicht mal, was eine Hure war. Ich war ziemlich naiv, nicht? Also ich wusste nicht, warum sie dagegen war. Ich sagte nein. Und dann sagt sie, wenn du sie nicht ausziehst, dann darfst du nicht in die Kirche gehen. Dann sagte ich, okay, geh dann nicht in die Kirche. Also so fing das an.
Wie alt waren Sie damals dann?
Ja, vielleicht 17. Und am Ende des Semesters in College, die Studenten fingen an, einfach zu rebellieren. Und das war ein bisschen Rebel without a cause. Also eine Idee, dass man einfach rebelliert gegen alles. Und das habe ich gemacht, aber das ging. Also ich bin auf ein Telefonmaster, wie heißt das so?
Ja, Telefonmaster.
Ich bin hochgestiegen. Und dann war ich ganz hoch und dann fingen die alle an, wahnsinnig zu schreien. Und bald kam die Polizei, weil das so viel Lärm war, nicht? Also die ganzen Studenten von dieser College waren da und haben mich gesehen, nur geschrien. Ja, und dann wollten die Polizei Leute verhaften. Mich haben die nicht verhaftet. Ich weiß nicht, ob ich da oben geblieben war oder runterkam. Aber auf jeden Fall, einige haben die schon verhaftet. Und dann wollten wir hin zu die Polizeistation marschieren und protestieren und sagen, die sollen ihn freilassen. Also das war ungefähr die erste Demonstration, woran ich beteiligt war, Rebel Without a Cause. Das war so ungefähr in der Zeit, wie das war.
Also Sie waren schon damals auf den Barrikaden, im Sinne von auf dem Telefonmast. Und in West-Berlin haben Sie dann Rudi Dutschke getroffen. Wie kam es denn eigentlich dazu und worüber haben Sie sich ausgetauscht? Also Sie waren ja jetzt die Studentin bzw. das Mädchen aus den USA, die gerne Deutsch lernen wollte. Und dann begegnen Sie in West-Berlin Rudi Dutschke.
Ja, also das war in einer Kneipe. Also er hat diese große Stapel Bücher vor sich. Und ich habe ihn gefragt, was das war, warum er so viele Bücher vor sich da hatte. Und er erzählte mir, das waren Bücher von polnischen Autoren, die er gern lesen wollte, aber er musste erst Polnisch lernen. Und er wollte natürlich wissen, woher ich kam. Naja, und so fing das an.
Ja, Sie haben ja in Ihrem Buch geschrieben, 1968, worauf wir stolz sein dürfen. Für Sie war es so Liebe auf den ersten Blick. Was hat den Rudi für Sie so liebenswert gemacht?
Naja, er war ganz nett. Also irgendwie merkt man das, nicht? Also wir haben gleich miteinander geredet. Ich fand ihn schön, ich weiß es nicht. Dann haben wir allmählich immer mehr gesprochen. Und also diese Religion hat sicher auch eine Rolle gespielt. Ziemlich früh haben wir über diese Frage geredet. Also er hat auch einen religiösen Hintergrund, nicht evangelikaler, sondern evangelisch. Trotzdem war es etwas, was uns beide beschäftigt hat.
Interessant, also da hatte er eine Gesprächspartnerin, mit der er darüber sprechen konnte, aber aus der großen Liebe wurde ja erstmal nichts, weil er ihnen erklärt hat, er müsse jetzt erstmal Revolution machen.
Ja.
Und sie sind dann ja wieder in die USA zurückgegangen,
ja.
Für mehrere Monate sogar, bis er ihnen dann nochmal geschrieben hat. Aber wie ist denn das so für Sie gewesen, wenn da jemand kommt und sagt, ich mache jetzt Revolution, ich habe jetzt keine Zeit für dich? Das klingt doch erstmal komisch, oder?
Ja, vielleicht klingt es komisch, aber es hat mich nur traurig gemacht. Es war eher für mich einfach Traurigkeit.
Hat Sie das dann nicht überrascht, dass Sie dann doch noch einen Brief von ihm bekommen haben?
Also auf jeden Fall war ich sehr unsicher, ob er seine Meinung ändern würde, dass ich zurückkommen konnte. Ein bisschen überrascht war ich schon.
Das hat Sie aber dann nicht irgendwie gehindert, diese erste Erfahrung mit Rudi Dutschke wieder nach Deutschland zurückzukommen?
Naja, wenn er sagt, zurückkomme, jetzt darfst du zurückkommen, dann wusste ich wenigstens, dass er mich nicht wieder wegschicken würde.
Sie haben ja dann, so haben Sie es in Ihrem Buch beschrieben, sich darauf geeinigt, mit Rudi in einer freien Partnerschaft zu leben. Was bedeutete das für Sie jetzt beispielsweise?
Ja, also er sollte als Mann, was natürlich noch normal war, dass der Mann alles bestimmt, nicht über die Frau. Und das wollten wir natürlich nicht haben. Jeder soll über sich selbst bestimmen. Im sexuellen Gebiet haben wir das auch besprochen, wie wir das sehen, und haben gemeint, eigentlich musste man das erlauben, dass, wenn das so sein sollte, dass man schon andere sexuelle Bekanntschaften haben dürfte. Das war aber die schwierige Seite der Sache. Ja, da war eine emotionelle Seite, die man einfach vielleicht nicht ganz so richtig verkraften konnte. Aber dann, wie ich ziemlich schnell bemerkt habe, wie schlimm die Frauen behandelt wurden von vielen von diesen linken Männern, habe ich überlegt, wie das für die Frauen besser sein könnte. Und ich hatte gelesen von Kommunen, die in den USA schon von den Linken, also von den protestierenden Leuten, gemacht wurden. Und ich dachte, eigentlich könnten wir das machen, nicht? Dann, wenn wir eine Kommune hätten, könnte man das so arrangieren, dass alle die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten, die Männer mussten die Hausarbeit und sauber machen und Kinder aufpassen, genauso wie die Frauen. Die Frauen sollten die politischen Diskussionen und das Lesen und Studieren genauso, nicht? Und ich dachte, einige von diesen Problemen, also die Kleinfamilie wurde dadurch abgeschafft, nicht? Und es wäre egal, ob man verheiratet war oder nicht. Ja, und das habe ich Rudi gesagt über diese Idee. Er meinte, er war auch einverstanden, fand es gut. Ja, dann sagte er, würde seine Freunde einladen zur Diskussion darüber. Und dann habe ich gesagt, nein, weil ich dachte, wenn er diese Macho-Männer einlädt, dann wird das schief gehen. Und ich sagte, ich lade die Leute ein. Das habe ich auch gemacht. Und dann fingen wir an mit der Kommunendiskussion. Und das war eine Diskussion, wie man das zustande bringen konnte und was wir wollten damit. Aber das wurde sehr schnell bekannt und es kamen immer mehr Leute. Und wir könnten natürlich nicht sagen, ihr dürft nicht kommen, das ginge nicht. Und in München, da wohnte der Dieter Kunzelmann, der hat davon gehört. Und er hat sowieso irgendwie immer gedacht, er wollte in eine Kommune. Ja, er hörte von unserer Kommunendiskussion und hat gesagt, er kommt gleich nach Berlin. Und dann habe ich gesagt, ich habe Kunzelmann schon getroffen vorher, ich wusste, wie er war. Er war sehr macho. Und dann habe ich gesagt, das wird eine Katastrophe. Aber natürlich konnte man ihn nicht verhindern. Und seine Idee von Kommune war natürlich ziemlich anders als unser.
Ja, er war ja dann auch der Kopf quasi dieser Kommune 1, die ja für Schlagzeilen in Berlin gesorgt hat. Sie beschreiben das ja auch sehr schön in Ihrem Buch. Das wurde ja praktisch zum Ereignis, zum Gesellschaftlichen, also für die Presse sowieso, aber auch Künstler gingen dort ein und aus und es war irgendwie schick. Und natürlich gibt es dann diese Bilder mit den nackten Hinterteilen und die Berichte über die freien Liebe und was dort alles passiert ist. Es gab ja auch diesen Spruch irgendwie, wer zweimal mit demselben pennt, der gehört zum Establishment. Dieses Geschehen in dieser Kommune 1, wie würden Sie das denn bezeichnen? Hat das da trotzdem noch funktioniert, ein bisschen so diese ersten Gedanken, die Sie hatten, also vom Miteinander von Mann und Frau, oder hat das dort gar nicht mehr funktioniert?
Also mit Mann und Frau gar nicht. Die Frauen waren sehr unterdrückt in der Kommune 1. Das, was sie gemacht haben, waren politische Events oder Aktionen. Die waren sehr kreativ, nicht? Das haben die gemeinsam gemacht, auch gut gemacht. Fand die auch lustig irgendwie. Die waren lustig.
Zum Beispiel? Können Sie ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel die Pudding-Attentat. Das war einfach lustig. Die wollten ein Attentat gegen Humphrey machen, also die Vizepräsident USA. Und das war aber nur Pudding, nicht? Und so. Also das war alles okay. Aber Beziehungen zwischen Männern und den Frauen, da war sehr schlecht. Also getippt haben die Frauen viele Flugblätter. Wir haben ja auch Bücher. Und zwar, das waren Bücher von den 20er Jahren, die ziemlich von den Nazis zerstört waren, diese Bücher. Vom Linken natürlich, Frankfurter Schule, Wilhelm Reich und so. Und da waren nur ein paar Exemplare. Also es war sehr schwer. Und dann deswegen dachten wir, okay, wir tippen diese Bücher und dann werden sie verteilt einfach an alle, die sie haben wollten. Aber beteiligt an die Diskussionen im SDS, das ging nicht so gut. Einige haben es versucht und wurden ausgelacht einfach. Also das war für mich ein richtiger Schock, als ich gesehen habe, dass diese Frauen, die haben sehr vernünftige Sachen gesagt, aber die Männer haben nur gelacht. Dann dachte ich, es war wirklich ein Schock.
Aber trotzdem, wie würden Sie denn den Anteil von Frauen in dieser 68er-Bewegung, Protestbewegung beschreiben? Welche Rolle haben Sie da gespielt?
Ja, also die Frauen im SDS natürlich wurde immer schlecht behandelt. Und dass sie dann endlich rebellieren wurde, das war selbstverständlich. So um September 68, dann haben sie wirklich eine Aktion veranstaltet, wo sie Tomaten auf diese leitenden Männer. Aber das war der Anfang der Frauenbewegung eigentlich in Deutschland. Und man hatte aber auch, die Kinderladen wurden schon entwickelt allmählich durch 68, wo die Frauen versuchte, aber auch mit Männern, die antiautoritäre Erziehung für den Kleinkinder zu realisieren und Experimente zu machen auch. Und was ich denke ist, dass diese Frauenbewegung eigentlich die anti-autoritäre Bewegung gerettet hat, weil die Männer, so viele Männer sind in diese autoritären K-Gruppen oder im Untergrund gegangen. Waren zwar auch Frauen dabei, aber die Frauenbewegung an und für sich. Mehr als vorher sind sie in allen Ecken der Gesellschaft reingekommen. Denn Kindererziehung war für alle Menschen wichtig. Das betraf alle Frauen. Also ich denke, es war die Frauenbewegung sehr wichtig, um die anti-autoritäre Idee zu verbreiten in der ganzen Gesellschaft.
Sie haben sich ja dann ganz rausgezogen. Sie sind mit Rudi Dutschke zusammengezogen und haben ja dann 1966, glaube ich, dann auch geheiratet. Wie kam es eigentlich zu dieser ja sehr bürgerlichen Entscheidung im Prinzip?
Das haben wir einfach gewogen. Wir haben eine Liste gemacht. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Wir haben ja schon von dieser autoritären Familie und diese ganzen Nachteile, haben wir gedacht, dass man das überwinden könnte auf verschiedene Weise mit anti-autoritären Institutionen, so wie dann nachher die Kommune sein sollte. Aber da waren auch die Vorteile, die es leichter macht, wenn Woodys Eltern zum Beispiel zu Besuch kamen.
Da haben Sie aber angefangen zu putzen, erzählen Sie in Ihrem Buch.
Ja, da wollten wir nicht zu viel Schimpfereien hören, half aber nicht. Also diese Rudis Mutter, die beiden eigentlich, also die haben nur geschimpft. Das war wahnsinnig. Also Frotti-Tücher darf man nicht in die Küche, nur in die Badezimmer darf man Frotti haben. Und dann diese Gardinen, also das sind doppelte Gardinen, nicht? Das war damals so häufig. Aber wir haben nur äußere Gardinen und diese innere hatten wir nicht. Also das war völlig falsch, man musste das. Und ich weiß nicht, was alles falsch war. Also es war auch alles falsch.
Alles falsch. Es gab ja doch zum Krach und Sie haben dann die Tür geschlagen und sind weggelaufen. So
ja.
Beschreiben Sie es. Wir sitzen ja gerade bei Ihnen im Wohnzimmer, am Wohnzimmertisch. Und ich sehe, Sie haben viele Bücher auch im Regal stehen. Und Sie haben erzählt, Sie haben getippt die Flugblätter für Rudi Dutschke und auch für die Protestbewegung. Es hat mich nochmal interessiert, was war denn sozusagen der Kern Ihres Protestes? Rudi Dutschke hat gleich am Anfang zu Ihnen gesagt, er wolle gerne Revolution machen. Aber was dann, was war das Ziel der Revolution?
Ja, also ich denke, das hatte verschiedene Aspekte. Aber die Demokratisierung war sehr wichtig. Erstmal die Universität soll demokratisiert werden. Dann sollte man, also aus der Erfahrung an der Uni, immer weiter in die Institution der Gesellschaft das demokratisieren. Und wie das vorgehen sollte, also man dachte zum Beispiel an Räte, wo...
Also Räte wie die Räterepublik?
Ja, wo die Menschen da, wo sie waren, einfach Entscheidungen machen könnten. Nicht ein Parlament, der von oben alles gesagt wird, was gemacht werden soll, sondern das von unten, die Menschen. Und an der Uni würde das heißen, dass die Studenten und auch die Assistenten genauso viel zu sagen hätte, das heißt Drittelparität, auch die Professoren. Okay, die waren ein Drittel, die Assistenten ein Drittel und die Studenten ein Drittel, sodass Entscheidungen nicht von oben, von irgendeinem Rektor und die Professoren, sondern von diesen Räten mehr oder weniger. Und diese Idee sollte dann in die Gesellschaft dann immer verbreiten, dass Menschen von unten bestimmen könnten, also was den betrifft.
Aber wie wollte man diese Menschen qualifizieren, dass sie auch mitbestimmen können? Also dass sie kompetente Entscheidungen treffen können?
Ja, also man dachte, dass die Menschen wissen schon, was sie betrifft. Wenn sie Schwierigkeiten haben und sehen, vielleicht die Schule sind schlecht und wir wollen die Schule besser machen oder die Erziehung der Kinder ist sehr autoritär, wir wollen das nicht so haben, dass man schon kompetent ist, weil man sieht, wie man lebt.
Wie kommt man denn dahin, dass man die Leute interessiert, dass sie sich beteiligen? Denn das war ja ihre Situation damals. Die Menschen hatten noch diese Nazi-Zeit in den Knochen. Die waren das ja gar nicht gewöhnt und waren auch nicht so erzogen worden, mitmischen zu sollen, diskutieren zu sollen, sondern die haben ja eher auf die Anweisung von oben gewartet. Also wie wollten sie das erreichen, diese Gesellschaft auf den Weg zu bringen?
Naja, man fing mit der Uni an. Und da sah man, dass es immer mehr Studenten interessiert waren. Und die wollten dann beteiligen an dieser Diskussion. Es gab viele Teach-ins, nicht? Wenn man sehen könnte, dass dort die Menschen interessiert waren, dann könnte man denken, vielleicht in die nächste. Also In solche Clubs konnte man gehen. Und Rudi zum Beispiel wurde eingeladen, verschiedene Clubs, wo es nicht Studenten waren, aber wo man diskutieren wollte. Also es war schon ein Interesse, das zu diskutieren. Und naja gut, die Presse hat sicher auch eine Rolle gespielt, eine negative Rolle, aber auch eine positive Rolle, indem das bekannt wurde, die Leute überhaupt davon gehört haben. Aber ich denke, dass für viele Menschen, junge Menschen, war die Unbehagen, als sie überhaupt herausgefunden haben, was in der Nazi-Zeit geschehen, über den Holocaust und so, da haben die Eltern geschwiegen. Aber irgendwann fing man schon davon Ahnung zu kriegen. Und da war Unbehagen da. Und dann wollte man sehen, ja, was bedeutet das für mich? Was kann ich machen? Und wenn jemand kommt und sagt, ja, du kannst etwas machen. Und zwar verändern diese autoritären Institutionen, die überhaupt zu Narzissmus geführt haben. Wir ersetzen sie mit anti-autoritären Institutionen, die demokratisch sind und wo die Menschen daran beteiligt und nicht von oben, sondern durch Diskussionen. Ja, dann kommen die Leute, die wollen das machen.
Die junge Gesellschaft wollte gerne einen Bruch oder wollte diese Nazi-Vergangenheit eher aufarbeiten. Das, denke ich, war ja auch ein zentrales Moment Ihrer Bewegung, Ihrer Protestbewegung. Wie sind Sie das denn genau angegangen? Haben Sie da in der Richtung auch geforscht, Diskussionen gemacht oder wie muss man sich das vorstellen?
Also was ich erinnere auf jeden Fall war Filme an der FU über den Konzentrationslager. Und zwar, wie ich das erinnere, wurde es verboten, solche Filme öffentlich zu zeigen. Und man dürfte das nur in der FU zeigen, weil das nicht richtig öffentlich war, sondern nur ja, die Studenten oder so an der Uni das sehen konnte. Es war ein Prozess, der überhaupt ja, sehen, was los war, nicht? Also ein Lernprozess.
Was würden Sie sagen, wurde denn mit Blick auf diese Vergangenheitsbewältigung oder Vergegenwärtigung erstmal überhaupt erreicht durch die 68er? Oder andersrum gefragt, ohne die 68er, sehe die Geschichtsschreibung dann heute vielleicht anders aus?
Ja, ich denke schon, weil ich meine, als man noch diese ältere Generation, eine Umfrage, das waren die 50er Jahre, gefragt, was für ein politisches System sie haben wollten, haben 2% für die BRD-Demokratie gewählt. Also 2%, nicht? Das ist ja wirklich sehr wenig. Und heute denke ich schon, die absolute Mehrheit wäre für Demokratie gestimmt. Aber wie könnte man von 2% auf eine sehr große Mehrheit kommen? Also das muss eine Durcharbeitungs- und ein Lernprozess sein, denn ich denke, in Ländern, wo das nicht geschehen ist, Polen zum Beispiel oder Teile in der ehemaligen DDR, da sieht man, dass es nicht geschehen ist.
Vielleicht nicht so intensiv, man hat sich sicherlich auseinandergesetzt damit. Trotzdem ist es natürlich kein Heilmittel in dem Sinne vor Rechtspopulismus oder revanchistischem Denken, etwas, was wir ja jetzt auch wieder erleben im Prinzip.
Ja, ich meine, natürlich wird man nie alle Menschen überzeugen. Es gibt Menschen, die so denken. Aber wenn man guckt, die AfD bei 12% oder was sie sind, ja, dann guckt man die Länder um Deutschland herum. Und dann sieht man diese rassistisch-populistische Denken in den Ländern von 25% in Dänemark bis einige Länder, die absolut solche Menschen die Regierung bestimmen, also die Mehrheit. Dann ist 12% noch sehr wenig. Und ich würde sagen, das ist, weil diese Ideen, die in Deutschland so durchgearbeitet wurden, noch da sind. Und, aber es kann natürlich ausgerottet sein. Man sieht das, ist möglich. Also deswegen muss man weiterhin dafür kämpfen.
Lassen Sie uns noch mal auf die Zeit schauen, 66, 67, 68. Das war ja so die Zeit, in der man ganz viel versucht hat, durch Sit-ins und Go-ins und ich Teach-ins und was Sie eben auch beschrieben haben, aufmerksam zu machen auf diese Protestbewegung und auf die Inhalte und auf was man eigentlich erreichen wollte. Aber wie steht es denn da um die Frage, dürfen wir, um unsere Ziele zu erreichen, auch Gewalt anwenden? Wie haben Sie das diskutiert? Also Sie jetzt zum Beispiel auch mit Ihrem Mann und auch innerhalb der Gruppe.
Ja, also es war natürlich eine Frage zu diskutieren, welche Rolle Gewalt spielen sollte. Man hat ziemlich schnell bemerkt, dass die Polizei gewaltsam gegen uns handeln würde. Dann könnte man fragen, ja, wie reagieren wir darauf? Also das war die eine Seite, wie man reagiert, wenn die Staat gegen uns gewaltsam wäre. Aber die andere war, wenn man überhaupt denkt an eine breite, also nicht nur Deutschland, sondern guckt über die ganze Welt. Und das war immer die Idee, dass wenn man wirklich eine grundlegende Revolution machen will, dann kann das nicht nur in Deutschland geschehen. Es muss weltweit geschehen. Es muss grundlegende Strukturen geändert werden. Und dann schaut man besonders, da waren viele Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt. Das hat man damals studiert und geschaut, was da los war. Und die waren meistens gewaltsam, nicht? Und dann hat man gesagt, kann man diese Befreiungsbewegung unterstützen? Und man sagte, ja, man muss sie unterstützen. Die kämpfen gegen die totale Unterdrückung, Beleidigung dieser Menschen. Aber Deutschland ist nicht wie diese Länder, nicht? Es gibt keine Befreiung der Art wie in Südamerika oder Afrika, sondern wir haben eine andere Situation. Immerhin gab es eine demokratische Grundlage in Deutschland, die man benutzen könnte. Man musste also versuchen, die Leute zu überzeugen, dass es eine Mehrheit werden würde, die für eine Änderung stimmen würde.
Also für Sie, damit spreche ich jetzt für Sie und Rudi Dutschke und vielleicht für einen, kann man sagen, eher gemäßigteren Flügel der Protestbewegung, war die Anwendung von Gewalt gegen Dritte in Deutschland ausgeschlossen.
Ja, also das war am Anfang für allen, aber ab 68, also erst kam der Ermordung von Benno Ohnesorg.
Genau, der 2. Juni 1967, das war, glaube ich, auch so ein bisschen eine Zäsur, nicht wahr? Da hat sich diese Bewegung radikalisiert.
Da fing es an zu radikalisieren, das wurde aber dann durch die Attentat gegen Rudi und gleich danach die Notstandsgesetze wurde angenommen. Alles ziemlich gleichzeitig, nicht? Und dann hat man gedacht, die Notstandsgesetze sind wie die Ermächtigungsgesetze von Hitler, erlaubten, dass die Nazis an der Macht kommen könnten, die demokratischen Rechte abgeschafft. Einige haben gedacht, jetzt kommt ein neuer Faschismus. Was soll man tun? Wir wollen ja nicht, dass wir wieder so einen Narzissmus haben. Und deswegen sind einige, haben entschieden, im Untergrund zu gehen. Aber andere haben gesagt, das hat keinen Sinn. Und aus verschiedenen Gründen. Erstmal schneidet man sich von der Bevölkerung ab, aber das Wesentliche für uns ist, dass wir immer in Diskussion mit der Bevölkerung sind. Wir müssen sie überzeugen. Und außerdem gab es ja immerhin eine demokratische Verfassung in Deutschland, die man ausnutzen konnte. Forderungen stellen könnten, die mit der Verfassung vielleicht durchsetzbar waren. So, und deswegen hat Rudi diesen Untergrund, diese RAF, abgelehnt und hat auch versucht, die Leute davon abzubringen, das zu tun, was sie haben nicht auf ihn gehört. Aber diese Teilung fing das an etwa 68, 69. Die SDS wurde dann abgeschafft. Ja, dann kam gleichzeitig der Untergrund und diese K-Gruppen, das waren auch sehr autoritär, sektärisch, maoistisch oder leninistisch oder verschiedene Arten von autoritären Organisationen.
Das finde ich nochmal interessant, also diese Vorstellung, leninistisch oder auch kommunistisch. Wie passte das zusammen mit dieser Befreiungs- und Aufbruchsbewegung, die man ja eigentlich verkörperte? Eigentlich wollte man ja liberal miteinander, in der Diskussion miteinander umgehen, aber dann auf der anderen Seite scheinen die Aktivisten ja ein bisschen blind für das gewesen zu sein, was jenseits des eisernen Vorhangs vor sich ging.
Also eigentlich muss ich sagen, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Also das Einzige, was ich denken könnte, vielleicht, die waren immerhin in der Nazi-Zeit geboren. Sie waren von autoritären Eltern erzogen und diese ganze anti-autoritäre Richtung, sie haben das vielleicht nicht ausreichend verstanden. Und dann sah es, dass auch Probleme zu der Zeit gab, dass die Bewegung nicht mehr zurechtkam. Dass sie aber auf solche Dinge gekommen sind, ist mir etwas rätselhaft. Also mit der DDR zum Teil hat man auch das Problem, dass man wollte nicht diese kapitalistische Gesellschaft, wie es war. Also man wollte eine Alternative, die viel demokratischer war und wo die Menschen wirklich beteiligt waren und nicht irgendwie durch die Konzerne und durch die multinationalen globalisierten Firmen, die damals genauso existierte wie heute. Aber wenn man anfing, mit Alternativ zu reden, dann gab es diese sozialistische Gesellschaft. Und es war sehr schwer zu sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen was anderes. Ja, was wollen Sie dann? Ja, das können wir noch nicht bestimmen, was wir wollen. Nur nicht das. Und das war ein riesiges Problem von damals, dass man einfach nicht sagen könnte, was war die andere Alternative, also eine neue Alternative.
Wie war das für Rudi Dutschke? Konnte er sagen?
Nein, er konnte nicht. Er sagte, so geht es nicht wie in der DDR. Das wusste er genau, kam aus der DDR. Ein Kapitalismus, wie das die Menschen unterdrückt und beleidigt, sah man in der ganzen Welt. Aber wie können wir es machen? Und er sagte, das muss in der Prozess entwickelt werden. Das müssen wir sehen, was wir machen können. Und ich denke, das ist immer noch eine Aufgabe. Und deswegen hoffe ich, dass diese junge Generation, die noch mit dieser Welt konfrontiert, wie sie heute ist, mit auch unheimlich Krieg und schreckliche Dinge, Umweltzerstörung und so, dass sie das wieder aufnimmt und wieder kämpft wie für eine Antwort.
Es werden zwei Zeitgenossen mit Gretchen Dutschke, Autorin und Ehefrau des Studentenführers Rudi Dutschke. Frau Dutschke, welche Erinnerung haben Sie an diesen 11. April 1968? Das war ja der Tag des Attentats auf Ihren Mann. Oder verdrängt man das dann?
Nein, ich erinnere schon, wie es abgelaufen ist. Also ich wusste schon, dass sehr viel Aggression gegen Rudi. Ich habe das gesehen, also schon im Februar hat er Horst Mahler, der damals ja links war, hat mich angerufen und sagte, er soll Deutschland verlassen. Es ist zu gefährlich für Rudi.
Also es gab schon Drohungen auch.
Ja. Rudi war sogar in Holland zu der Zeit. Ich habe ihn im Flughafen ausrufen lassen und sagt, bleib da, ich komme mit unser Kind. Denn ich erzählte ihm das. Und er sagt, ach, ich habe keine Angst, ich komme zurück. Er hat keine Angst, das war das Problem. Er hat keine Angst, aber ich hatte Angst.
Berechtigte Angst, wie sich ja dann herausgestellt hat. Durch dieses Attentat ist ihr Mann ja schwer verletzt worden. Und also er war ja dann erstmal sozusagen aus der Protestbewegung und allem, was da passierte, raus. Was hat das für die Bewegung bedeutet? Was hat es auch für Sie bedeutet?
Ja, also ich denke, für die Bewegung war schon vorher dabei, diese Zersplitterung. Also das ist nicht durch den Attentat gegen Rudi, man hat schon Zeichen davon gesehen. Und ich glaube, Rudi hätte das nicht verhindern können. Aber für mich hat das bedeutet, dass ich mich gefühlt habe, ich habe Rudi geliebt, ich liebe ihn immer noch und jetzt muss ich ihm helfen, dass er wieder gesund genug wird, dass man dann doch wieder zurückgehen könnte, dass wir uns beide zurückgehen könnten.
Also das war eine eindeutige Entscheidung. Ich habe mich auch oft gefragt, wovon haben Sie gelebt in dieser Zeit?
Ja, also das, was geschehen war, also das ist die Solidarität der deutschen Bevölkerung. Also wir haben sehr viel Geld, einfach manchmal mit dem Post, also 5 Euro in einen Umschlag oder sowas. Aber da waren verschiedene, die auch größere Summen gegeben haben. Augstein zum Beispiel hatten sogar. Einige Fabrikbesitzer haben das gemacht, sodass wir für einige Jahre leben konnten.
Interessant fand ich auch, dass als es Ihrem Mann wieder besser ging, er wollte dann in Cambridge studieren und Sie haben geschrieben, dass Bundespräsident Heinemann damals die Umzugskosten bezahlt hat. Stimmt das?
Ja, wenn ich das geschrieben habe. Also auf jeden Fall, wer alles was bezahlt hat.
Fand ich bemerkenswert, dass dann Heinemann eigentlich ein Vertreter dieses Staates, gegen den Sie protestiert haben, dass der sich an den Umzugskosten beteiligt, egal jetzt wie hoch die Summe war. Aber das fand ich einfach als Geste sehr interessant.
Ja, also Rudi hat mehrmals Heinemann getroffen und war sehr gute Diskussion. Heinemann war sehr begeistert von Rudi, würde ich sagen.
Wie ging das denn bei Ihnen weiter? Also was haben Sie in der Zeit gemacht? Haben Sie da noch studiert?
Ja, ich habe 1971 meinen Magister fertig gemacht in Theologie. Und dann habe ich ein bisschen unterrichtet. Wir waren dann in Dänemark. Ich habe an der Uni in Dänemark unterrichtet, in der theologischen Fakultät. Aber dann habe ich entschieden, anzufangen, ein Projekt zu machen mit religiösen Geboten über Essen. Dann kam ich in die Ernährungsinstitut in Dänemark und dann dort habe ich gearbeitet. Also das waren immer Projekte. Also ich war nicht fest angestellt, sondern immer bei jedem Projekt gearbeitet. Und da war ich dann, bis ich Dänemark verlassen habe, 85.
Das heißt, Ihre Kinder sind dort auch groß geworden?
Ja.
Sie haben 3 Kinder?
Ja.
Worauf haben Sie Wert gelegt, beispielsweise Sie und Rudi Dutschke, bei der Erziehung Ihrer Kinder?
Naja, wir wollten ja sehen, wie das geht mit der antiautoritären Erziehung. Und wie man, also die Idee, dass man mit den Kindern diskutiert und denen nicht einfach sagt, du musst so, sondern wir diskutieren das. Und natürlich, geschlagen, solche Dinge war vollständig verboten.
Gab es aber so auch bestimmte Werte, die Ihnen wichtig waren, die Sie vermitteln wollten?
Solidarität, also dass sie einander helfen würden, dass sie auch andere Kinder helfen würden, wenn notwendig. Einfach die Solidarität, würde ich sagen.
Wie haben Sie denn dieses revolutionäre Erbe, haben Sie das auch an Ihre Kinder weitergegeben? Also dieses Nachdenken über gesellschaftliche Zusammenhänge, Nachdenken über welche Aufgaben hat der Bürger, hat der Staat und wie habe ich mich dort einzubringen? Ist das auch ein Teil Ihrer Erziehung gewesen?
Ja, also ich denke, das ist für die Kinder sehr wichtig gewesen und die tun, Hosea ist der Direktor für Wohlfahrt in Dänemark.
Das ist der älteste Sohn.
Ja, und dann meine Töchter, sie leitet ein Seniorenheim, wo es darum auch geht, also dass es den Menschen gut geht.
Und sie lebt wo?
In Dänemark.
In Dänemark auch.
Mhm. Und diese Senioren, die Menschen, da soll es gut gehen und das tut es auch, also sie macht das sehr gut. Jetzt aber denkt sie auch wieder mehr in die Politik einzusteigen und hat in Dänemark die dänische Sozialdemokraten angeschlossen und will versuchen, dann da auch in dem Parlament reinzukommen, aber erst ein paar Jahre, bis der nächste Wahl ist. Ja, und mein jüngster Sohn, er war für eine Zeit lang bei den Grünen, das ist er nicht mehr, aber das ist für ihn auch wichtig.
Sich politisch zu engagieren. Und er lebt in Berlin.
Ja.
Ist das auch ein Grund, warum Sie heute in Berlin leben?
Ja.
Sie sind ja 2010, glaube ich, aus den USA gekommen und haben sich dann hier in Berlin niedergelassen.
Ja.
Ich würde gerne noch mal fragen, diese Jahre nach dem Attentat, da waren Sie in Dänemark, wie ist es da weitergegangen?
Also wir waren zuerst in England. Das war 70, im Herbst 70 nach Cambridge. Wunderschön, aber kurz danach haben wir erfahren, dass sie unsere Visa nicht erneuern. Und deswegen mussten wir England verlassen. Und Dänemark hat dann angeboten, dass wir dort kommen können. Deswegen sind wir nach Dänemark. Ja, dann hat Rudi entschieden, er wird doch versuchen, den Doktorarbeit in Berlin fertig zu machen. Er hat den Doktorarbeit 1974 gemacht. Wir wohnten weiterhin in Dänemark, aber er reiste, dann war nicht so furchtbar weit.
Hat sich sein Denken verändert, auch seine Sicht auf die Dinge, die dann auch mit dieser zunehmenden Radikalisierung und RAF, was sich da ja so entwickelt, hat sich da sein Denken verändert?
Ja, also erstmal war er sehr deprimiert über diese Entwicklung mit der RAF und mit diesen K-Gruppen. Aber ab, ja, so um 76, glaube ich, fing an diese Umwelt, also besonders die Anti-Atomkraft und so. Und da hat er dann schon geguckt und dachte, na, vielleicht fängt was Neues an. Ja, und dann hat er allmählich immer mehr mit den Grünen, also mit den Grünlisten war es erstmal, sich beschäftigt und da an verschiedenen Veranstaltungen beteiligt.
Kam er denn da an? Also er hat ja auch eine bestimmte Art des Auftretens gehabt und auch der Agitation. Kam das da an?
Also am Anfang vielleicht nicht, denn er hat erstmal das bisschen wie vorher geredet und die Menschen haben gesagt, das ist irrelevant für uns, wir haben andere Probleme. Ja, das ist, wann er wirklich dann also inkognito nach Rue gegangen war und sagte, er sollte einfach nichts sagen, er wollte nur hören, was die Menschen sagen. Das hat er dann auch gemacht. Und 79 Bremen, also in Bremen sollte eine Wahl sein. Und die Hoffnung war, dass in Bremen als erste Bundesstaat die Grünen über die 5% kommen könnten. Und die Idee war, dass Rudi versucht, diese Leute aus den K-Gruppen rauszuholen. Und er ist zu allen gegangen und sagte, ja, die in Bremen waren nicht, und hat gesagt, wenn ihr kommt zu den Grünen, dann haben wir eine Chance über die 5%. Viele haben das dann auch gemacht. Die haben die K-Gruppen einfach zugemacht, Schluss, und sind zu den Grünen gegangen. Und dann sind die wirklich über den 5% als erstes Bundesland gekommen.
Wenn wir noch mal kurz darüber reden wollen, was so die Errungenschaften der 68er sind, verstünde sie da für Sie an erster Stelle?
Ja, also ich denke, es ist diese Demokratisierung. Woody hat gesagt, In 1848 gab es die erste Versuch, Demokratien in Deutschland zu realisieren. Das ist nach einem Jahr kaputtgeschlagen. Dann kam Weimarer Republik, wieder ein Versuch, schnell kaputtgeschlagen. Also eigentlich ist diese demokratische Revolution von 1848 die bürgerliche Revolution. Ist nie zu Ende gebracht worden. Also er meinte, 1868 war das Ende, der erfolgreiche Abschluss der bürgerlichen Revolution von 1848. Und das war natürlich nicht die ursprüngliche Idee von der Bewegung. Die wollten ja nicht die bürgerliche Revolution durchsetzen, sondern eine ganz neue Alternative. Das ist nicht gelungen. Gelungen war die bürgerliche Revolution, was eigentlich nie gewesen war in Deutschland. Andere Länder haben es vielleicht gehabt, nicht? Aber Deutschland nicht. Und deswegen kann man sagen, es musste gemacht werden. Also das war der erste Schritt. Dann, wenn das gemacht war, kann man nicht zu dem nächsten Schritt gehen. Das hat man ja gesehen mit Russland und all diese anderen Länder. Man muss schon diesen ersten Schritt, die Demokratisierung, das ist sehr wichtig.
Kann man sagen, also, oder aus Ihrer Sicht, wäre so eine Zivilgesellschaft, wie wir sie heute erleben, die ja auch durchaus sehr lebendig ist und sich mit vielen Themen auseinandersetzt, dass so eine lebendige Zivilgesellschaft ohne die 68er nicht möglich wäre heute?
Auf jeden Fall haben die 68er es möglich gemacht. Vielleicht wäre es, wenn es nicht 68 wäre, vielleicht später oder auch nicht, aber eigentlich passt es genau zu der Zeit, weil es geschah ja überall in der Welt was. Also es war wahrscheinlich wirklich, musste 68 diese Generation sein, die das getan haben. Und deswegen, wenn die das nicht getan hätten, denke ich schon, dass es nicht so geworden wäre.
Was hat denn die 68er-Bewegung jetzt für Sie, für Gretchen Dutschke, gebracht?
Ja, ich meine, also für meine Familie, mit meinen Kindern war es wichtig, überhaupt diese ganze Überlegungen, diese antiautoritäre Theorie und Ideen, wie man lebt und mit Kindern, dass ich hier in ein Frauenprojekt dann am liebsten eingezogen wäre, ist vielleicht auch ein Resultat von dem Denken von damals. Und ja, was hat es außerdem für mich gemacht?
Denn Ihr Mann ist ja 1979 gestorben, auf Weihnachten ausgerechnet. Das ist ja auch sehr tragisch. Und wie war es für Sie danach? Also haben Sie sich dann überlegt, ich lasse das Ganze jetzt. Für mich ist diese Geschichte auch mit dem Tod von Rudi beendet. Ich fange jetzt, schlage ich für mich ein neues Kapitel auf?
Nee, also das, was man erreichen wollte, das fand ich richtig und finde ich immer noch richtig. Das, was wir erreicht haben, finde ich gut. Und das, was noch nicht erreicht ist, aber was noch erreicht werden sollte, das finde ich auch richtig. Und dafür musste man tun, was man kann. Ich finde, das wäre sehr schön, wenn es eine, vielleicht auch eine extraparlamentarische, außerparlamentarische Bewegung wieder gibt, die versucht wirklich diese Alternativen, die wir nicht bestimmen könnten, die vielleicht aber heute findet man eine Antwort dafür. Ich finde das alles richtig. Ich musste ja genug Geld haben, um meine Familie zu versorgen.
Sie sind ja in die USA dann zurückgegangen.
Ja, erst 85.
85. Und was haben Sie dann dort gemacht?
Da habe ich dann verschiedene Arbeiten, Sekretär gemacht, was mir nicht gefallen hat. Und als ich die Möglichkeit hatte, 1990 ein Stipendium, um mein Buch über Rudi zu schreiben in Deutschland, das habe ich dann gemacht. Ich war dann 5 Jahre in Deutschland und habe ich das Buch gemacht. Das war 1995 fertig, aber nicht veröffentlicht. Und deswegen hatte ich kein Geld, keine deutsche Staatsbürgerschaft und die haben mich rausgeschmissen. Dann kam das Buch raus in Deutschland. Und hat sehr viel Geld verdient in Deutschland, aber ich wohnte in den USA, was natürlich ein bisschen absurd war. Ich musste dann meine Steuern in den USA bezahlen.
1968, worauf wir stolz sein dürfen, so heißt ja Ihr neues Buch, Ihr aktuelles Buch. Worauf sind Sie stolz?
Ja, ich bin stolz darauf, dass wir wirklich diese Demokratisierung durchgesetzt haben, dass die eine Gesellschaft ist, diese zivile Gesellschaft, die erfolgreiche bürgerliche Revolution beendet. Also all diese Dinge, ich finde das erfolgreich. Und darauf darf man stolz sein, dass man das geschafft hat.
Dann herzlichen Dank. Das war SWR 2 Zeitgenossen mit Gretchen Dutschke, Autorin und Ehefrau des Studentenführers Rudi Dutschke. Vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen am Küchentisch sozusagen dieses Gespräch führen durften.
Danke.